haben uns so verständigt, dass Werner Bramke aus seiner Sicht ja, zu einigen Ergebnissen unserer Diskussion seit gestern etwas sagt. Aus meiner Sicht, naja gut, ich sagte, ich muss ja dann nachher abschließen, da darf ich noch was sagen. Also jetzt Werner Bramke.
Verzage nicht, oh Häuflein klein, wir haben zwar nicht mehr den Reformationstag, der war gestern, aber wir können hier auf das Lied verweisen, was die reformierten Schweden vor der Schlacht bei Lützen anstimmten. Ich sage das deshalb, ich will nicht lange reden, deshalb also kein Verzagen. Wir hatten eine anstrengende, eine interessante Konferenz. Großer Dank für eine sehr gute Vorbereitung, für eine vorzügliche Organisation ebenfalls. Großer Dank also an Ulla Plehner und Cornelia Damaschke und denen, die geholfen haben.
Jetzt ist er gerade nicht da.
Das jetzt hier bilanzierend und auch noch kommentierend alles passieren zu lassen, das wäre nun wirklich eine Zumutung, auch wenn ich nur einen Versuch dazu machen würde. Ich summiere nur ganz kurz. Wir haben gesprochen über die nationale Stellung der Novemberrevolution, der nationalen Geschichte, über ihre internationalen Beziehungen, Verbindungen, Anstöße, die sie erhalten hat von außen und die sie weitergegeben hat an andere. Wir haben über Regionen gesprochen, auch über bis dahin arg und völlig zu Unrecht vernachlässigte Regionen wie Hessen und Thüringen, die ja in der gängigen Geschichtsschreibung bisher bestenfalls als Anmerkung vorkommen. Das Gleiche ist auch zu sagen, dass wir die unterschiedlichen Flügel berücksichtigt haben und dass dabei unter anderem auch eine bestimmte Aufwertung der Gewerkschaften, die ja doch in der DDR-Geschichtsschreibung, aber nicht nur in der DDR-Geschichtsschreibung, was die Revolution betrifft, unterbelichtet gesehen werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Obleute. Und wenn hier Personen, Bekannte und nicht so Bekannte, auch untersucht werden, ist das ja auch eine sehr erfreuliche Sache. Was die Probleme betrifft, da wird jeder für sich seinen Gewinn genommen haben oder auch das eine oder andere nicht so ganz sehen, wie es hier erörtert wurde, ob es das Verhältnis von, das Problem der Leitrevolution betrifft, das Verhältnis von Politik und Geschichte oder von Theorie und Politik. Dazu eine Bemerkung. Es war da interessant. Im ersten Beitrag, den zu halten ich ja die Gelegenheit gehabt habe, sprach ich von der Spontanität, auch im Vergleich von der Spontanität. Und dann haben fortlaufend bis heute in den Nachmittag alle unabhängig, also von meinen Bemerkungen, dieses Problem der Spontanität in der Revolution als besonders hervorzuheben ist, genannt. Weil Kritisches zur DDR-Geschichte gesagt wurde, das Problem Spontanität und die Bedeutung von Spontanität und das Positive der Spontanität, das ist bei uns wesentlich anders gesehen worden. Das war eben die führende Rolle der Partei. Wenn sie nicht da war, dann war die Spontaneität noch nicht unbedingt immer das Beste. Es konnte auch einiges auffangen. Also das finde ich für sehr interessant. Jetzt will ich aber, weil ich ja erst darüber gesprochen habe, auch gleichzeitig sagen, unterschätzen wir dabei nicht das elementare Moment der Bewusstheit. Also etwa im Zusammenhang mit den Räten. Natürlich haben die wenigsten, als sie an die Bildung von Räte gegangen sind, etwa daran gedacht, was Marx über die Räte gesagt hat, im Zusammenhang mit der Kommune. Aber der Begriff Kommune und so ein paar Eckdaten der Kommune, der Pariser Kommune, die waren natürlich da. Und wäre dieses elementare Wissen nicht da gewesen, dann wäre nicht im spontanen Kampf etwas geschaffen worden, was eigentlich ein ganz hervorragendes, durchdachtes Gebilde war. Also deshalb Spontanität ja, aber nicht Unterschätzung des Elementarbewussten. Erst so kann dann wirklich etwas Geniales, Neues entstehen. Und da haben dann die Intellektuellen, das war ja auch jetzt so ein Thema zum Schluss, natürlich die Aufgabe, daraus etwas zu machen und das auch klug darzustellen. Und ich bin auch schon der Auffassung, es gab auch Intellektuelle, die Mitreißer waren Und es gab eben Intellektuelle wie Hermann Mayer, Ernst Mayer, nicht zu wechseln mit Ernst Hermann Mayer, den es ja auch gab, die dann aber doch in der Führung vieles hätten bewirken können, wenn sie die nötige Achtung gefunden hätten. Weil du sagtest, also wer kennt Mayer? In den Diskussionen etwa um das Volksbuch, also die Thiermann-Biografie, oder dann auch in den 80er Jahren über Probleme der Kommunistischen Partei, war schon den meisten, die darüber diskutierten, klar, dass Ernst Mayer eine der klügsten Führungspersönlichkeiten und auch am weitsichtigsten agierende Persönlichkeit war. Aber er hat keine Chance, sich durchzusetzen, aufgrund der Konstellation, die es da gab. Und dann ist er ja auch früh gestorben, bevor dann wirklich in der akuten Finalzeit der Weimarer Republik die KPD sich eben auch nicht so verhalten hat, wie es sich hätte verhalten sollen. Viel an Informationen, also für mich war das hier ein Bildungserlebnis. Und ein Bildungserlebnis nicht zuletzt auch deshalb, weil hier Jung und Alt zusammengekommen ist. Mit neu gewonnenen Fakten, mit neuen Sichten. Und wenn ich jetzt noch etwas sage zu dem, was wir vielleicht erreicht haben, um Außenwirkung zu haben, um der Revolution wieder den Platz in der wissenschaftlichen, aber auch öffentlichen Diskussion zu diesen Platz angedeihen zu lassen, dann wollen wir uns keine großen Illusionen machen, so stark sind wir nicht. Aber es gab hier hervorragende Ansätze. Also einmal wird es ja im ND dazu etwas geben. Und dann fand ich es sehr gut, hier den Mitarbeiter des Mitteldeutschen Rundfunks zu gewinnen. Der Sender Figaro im MDR hat einen sehr interessierten und großen Freundeskreis in den drei mitteldeutschen Ländern. Und der MDR erreicht ja eine ziemlich breite Wirkung. Ich weiß nicht, ob bekannt ist, dass Stadler, der hier war, ja über 15 Jahre Korrespondent der FAZ war. Korrespondent für Mitteldeutschland, für Sachsen auf jeden Fall, ich glaube für Mitteldeutschland, bei der FAZ. Das merkt man ihm heute zum Glück nicht an. Er ist ein sehr offener Mann und ich denke auch, das wird gut sein. Und deshalb also nur Glückwunsch, dass es euch gelungen ist, ihn zu gewinnen. Aber das Entscheidende ist für mich hier wirklich das Mitwirken der Stipendiaten. An den Universitäten, den deutschen Universitäten, ist die Geschichte der Arbeiterbewegung fast überhaupt kein Thema mehr. In den drei mitteldeutschen Ländern ist sie vollkommen abgeschrieben, ja nahezu verfemmt. Und Ähnliches gilt auch für die Revolutionsgeschichte. Und wenn jetzt hier eine doch verhältnismäßig große Zahl von Stipendiaten sich den Themen der Arbeiterbewegung zuwendet, ist das auch eine Möglichkeit, so etwas wie eine Alternative in den Hochschulen, aber auch in der wissenschaftlichen Diskussion zu schaffen. Und hier ist die Stiftung nur zu beglückwünschen, dass sie das macht. Und sie ist wirklich gut beraten, die Anstrengungen noch zu vergrößern und noch mehr in dieser Hinsicht zu erreichen. Eben damit hier wieder eine Trendwende da ist. Und das hat ja nicht nur Folgen für die Geschichte der Arbeiterbewegung, sondern noch anderes. Da kam vorhin die Frage zu Waldemar Pabst. Noch vor 20 Jahren hätte ein Großteil der Studierenden an den Universitäten beider Teile Deutschlands natürlich sofort gewusst, wer Waldemar Pabst war. Ja, bloß, wenn über die Arbeiterbewegung nicht gelehrt wird, dann auch nicht über ihre schärfsten Antipoden und Pabst gehört ja dazu. Also da ist wirklich viel möglich, was da gemacht wird. Und natürlich kommt auch dazu wirklich ein Austausch zwischen Jüngeren und Alten. Ein hübsches persönliches Erlebnis, das ich aber nur ganz kurz in einer Erzählung mitbekommen habe. Vielleicht hat mancher von den Älteren hier Lehrveranstaltungen im ersten Jahrzehnt der DDR bei Professor Baumgarten gehabt. Ich weiß nicht, ob es jemand war. Philosoph, Jurist an der Humboldt-Uni, in der Pädagogischen Hochschule noch so. Und der erzählte einmal, also eigentlich durfte ich ja gar nicht hier sein, wir waren eine kleine Gruppe von Studenten, da ist ja Akademiesitzung, aber dann sagte er, aber Gott, was sollen diese alten Säcke da? Die sind da unter sich, lass sie unter sich sein. Ich komme hier her zu den Studenten, vielleicht haben wir ein Problem. Und wenn jetzt also beide aufeinander zugehen, kann das nur eine sehr angenehme Befruchtung sein und haut uns ruhig um die Ohren, was in der DDR-Geschichte auch an Einfallslosigkeit gewesen ist. Ab und an können wir doch auch nochmal etwas dann auch anbringen, was da ganz interessant sein kann. In diesem Sinne also, darin sehe ich eigentlich den größten Erfolg der Konferenz, dieser Begegnung.
Ja, damit sind wir am Schluss dieser Tagung angelangt. Ich muss appellieren und appelliere an alle Referenten, ihre Beiträge, sofern sie nicht schon zu Papier gebracht sind, das jetzt also zu tun. Und ich bitte spätestens bis zum 15. November. Also wer mailt, dann bitte an Cornelia Domaschke. Du hast ja eine Mailadresse und nennt, hast du deinen Namen davor ganz? Cornelia. Steht auf der Karte drauf. Ja, also an diese Adresse mailen. Wer das schriftlich macht, der darf es auch an mich schicken. Aber wir sammeln besser bei Conny alles, damit alles zusammen ist. Ein paar habe ich schon bekommen, das gebe ich dir dann auch. Ja, wir wollen sehen, dass wir das so wie wir unseren Zetkin-Kolloquiumsband vom vorigen Jahr veröffentlicht haben, dass wir auch diese Ergebnis dieser Tagung, zumindest in Form von Beiträgen, so zusammengefasst auch den Lesern auf den Tisch legen wollen. Und die Eile deshalb, weil im nächsten Jahr, wir sind ja im nächsten Jahr immer noch im 90. Jahr nach der Revolution. Und es werden noch mehrere Tagungen stattfinden, ja, in Bochum findet was statt und in Schleswig-Holstein findet was statt und so weiter, damit wir das vielleicht schon in die Diskussion einbringen können in dieser Form. Deshalb diese Eile. Und ansonsten, man möchte ja auch irgendwie die Sache abschließen. Ja? Conny, hast du dazu was zu bemerken? Also ist es doch in Ordnung, dass das bei dir dann sozusagen zu dir hingeschickt wird. Ja, also ich wollte zum Schluss doch nochmal auf das Problem kommen, worüber wir diskutiert haben. Haben wir nun diskutiert über Novemberrevolution 1819 für bürgerliche oder sozialistische Demokratie? Nach dem, was ich hier so auch aus der Diskussion gestern und heute entnommen habe, ich würde statt dieses oder das und setzen. Novemberrevolution für bürgerliche und sozialistische Demokratie. Von den Bestrebungen her war das sicherlich so. Was daraus wurde, wissen wir. Aber es war auch für mich, auch was so die regionalen Beiträge und auch zu Persönlichkeiten. Also es ist schon, denke ich, berechtigt, das auch so zu formulieren. Werner Bramke hat schon gedankt. Ich muss das nochmal wiederholen. Jetzt ist der Klaus nicht hier. Wo ist er? Ach, er ist da. Da ist er. Ja, na dann komm doch mal hier, damit dich alle noch mal sehen. Ja, das ist nämlich derjenige, der nun wirklich hier alles, das Technische, sagen wir mal, in Gänsefüßen, aber ohne dem geht ja auch kaum eine Tagung, hier gemeistert hat. Sowohl diese Technik als auch die Fenstertechnik und so weiter und auch unser leibliches Wohl ist zwar von einer Angela Müller sozusagen, was da an Vorarbeit zu leisten ist, gemacht worden. Sie war auch mal hier aufgetaucht, wenigstens gestern, heute habe ich sie nicht. Aber Klaus war derjenige, der das alles auf- und abgeräumt hat. Also wir bedanken uns wirklich sehr viel. Ja, nun wünsche ich allen, die noch einen Weg vor sich haben, manche wollen ja heute noch abreisen, eine gute Fahrt. Hoffentlich spielt die Deutsche Bahn.